Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir schauen nach Eisenach. Das Flieder Volkshaus ist seit vielen Jahren ein Anlaufpunkt für rechtsextreme Organisationen. Die Polizei aber zeigt einen Fotografen an, der die Neonazi-Treffen dokumentiert hat. In den Hamburger Deichtorhallen erhält die Brasilianerin Claudia Andujar eine Werkschau. Sie dokumentiert das Leben der Yanomami. Wir erinnern an den japanischen Stardirigenten Seiji Ozawa, der mit 88 Jahren gestorben ist, und wollen danach hören, wie in Graz ein Stück der wiederentdeckten Autorin Maria Lazar inszeniert wurde. Wir haben Eindrücke von der Grundsteinlegung für das Museum der Moderne in Berlin gesammelt und kommentieren den angekündigten Rückzug von Carola Lenz als Präsidentin des Goethe-Instituts. Das sollte man mal tun. Im Netz eine Landkarte aufrufen, die einem anzeigt, wo rechtsextreme Parteien und Organisationen überall im Land Immobilien besitzen, die als Versandhandel und Antiquariat, als Vereinslokal oder Geschäftsstelle geführt werden. Es blinken hunderte Kreise auf. Auch in Eisenach in Thüringen, einer Stadt mit gut 42.000 Einwohnern, wird ein Haus von Neonazi-Gruppen, Skinheads und rassistischen Bruderschaften genutzt. Bekannt ist es als Flieder Volkshaus. Immer wieder finden dort Rechtsrockkonzerte statt. Ein Fotograf des Medienportals Recherche Nord hat sie häufiger besucht und fotografiert. Die Polizei wirft ihm nun vor, er veröffentliche verbotene Symbole und zeigt ihn an. Und das mutet doch an wie verkehrte Welt. Johanna Hemken-Tokrax gehört zum Investigativteam des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie kennt den Vorgang gut. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was für Veranstaltungen hat der Fotograf dokumentiert und was ist auf den Fotos zu sehen?
Ja, also da geht es um Neonazi-Konzerte im sogenannten Flieder Volkshaus in Eisenach. Das ist die Landesgeschäftsstelle der Partei Die Heimat, ehemals NPD. Und die Journalisten des Medienprojekts Recherche Nord waren da in den letzten Jahren immer wieder vor Ort, auch eben der genannte Journalist, und haben das Geschehen rund um diese Konzerte eben dokumentiert und Fotostrecken davon im Internet veröffentlicht. Und diese Bilder zeigen dann zum Beispiel Besucher in Szenebekleidung und mit Neonazi-Tätowierungen, wie sie in der Szene üblich sind. Und einige der da abgebildeten, gezeigten rechtsextremen Symbole, also auf zum Beispiel diesen Tätowierungen, die sind strafbar. Und in diesem Fall waren das überwiegend Abzeichen bzw. Runen der Waffen-SS. Und die Journalisten hatten aber in den Fotostrecken explizit darauf hingewiesen, dass diese Abzeichen auch strafbar sind und auch den Hintergrund erklärt.
Die Polizei ermittelt, ich zitiere, wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz sowie des Verdachtes der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Was heißt denn Verstoß gegen Kunsturhebergesetz?
Ja, da geht es um das Recht am eigenen Bild, also die Veröffentlichung von Aufnahmen von Einzelpersonen. Und das ist eben schon bemerkenswert, also dass diese Anzeigen von Amts wegen gestellt worden sind durch die Polizei und nicht etwa von den Abfotografierten selbst. Und bei dem Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hat mir ein Sprecher von Reporter ohne Grenzen zum Beispiel gesagt, dass eine Abbildung solcher Kennzeichen dann nicht strafbar ist, wenn sie zum Beispiel der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr von verfassungswidrigen Bestrebungen oder eben der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens dient. Also eigentlich genau der Zweck, den ein Journalist oder eine Journalistin verfolgt, wahrscheinlich mit der Dokumentation eines rechtsextremen Konzerts.
Nun liegt ja die Frage nahe, warum macht die Polizei eigentlich nichts gegen diejenigen, die ihre verfassungsfeindliche Gesinnung mit sich und für jeden sichtbar auf der Haut herumtragen?
Also das, was Recherche Nord auch in den Begleittexten zu diesen Fotostrecken immer wieder kritisiert hat. Die Journalisten haben der Polizei vorgeworfen, nicht konsequent genug zu kontrollieren, solche Straftaten einfach zum Teil nicht zu erfassen. Oder in einem anderen Fall sollen sie zu spät zum Einsatz gekommen sein. Also der Einsatz habe verspätet begonnen, sodass ein Teil der Neonazis die polizeilichen Kontrollen habe umgehen können. Das sind die Vorwürfe.
Wie bekannt sind Eisenach und das Flieder Volkshaus in der Neonazi-Szene?
Da muss ich ein bisschen ausholen. In Thüringen haben bis vor ein paar Jahren immer wieder große Neonazi-Konzerte stattgefunden, also Events mit mehreren hundert bis mehreren tausend Teilnehmern, die aus ganz Europa angereist sind. Und die gibt's heute so nicht mehr. Die Szene ist zu kleineren und eher konspirativen Veranstaltungen übergegangen, weil die auch weniger Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen. Und die finden an verschiedenen Orten thüringweit statt. Und der wichtigste Ort ist im Moment das sogenannte Flieder Volkshaus. Das gibt es seit mittlerweile fast 10 Jahren in Eisenach als Landesgeschäftsstelle der NPD, jetzt die Heimat. Und dieses Haus ist gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden als Treffpunkt und auch als Vernetzungspunkt von militanten Neonazi-Strukturen bundesweit. Also da gehen zum Beispiel Kader der mittlerweile verbotenen Netzwerke Blood and Honor, Combat 18, Hammerskins, die treffen sich da regelmäßig und reisen für solche Treffen auch aus dem gesamten Bundesgebiet an, muss man sagen. Und es finden eben auch diese Konzerte statt. Im letzten Jahr war das fast monatlich. Das sind Liederabende, Konzerte von rechtsextremen Bands und Liedermachern, die eben auch der Vernetzung dienen. Also die haben eine ganz wichtige Funktion für die Szene.
Neonazis können, das weiß man, mit Waffen umgehen. Sie sind Kampfsportfans. Wie gefährlich schätzen Sie die Szene ein, die sich in Eisenach trifft?
Die Szene, die sich in Eisenach trifft, die ist sehr gefährlich. Das sieht man auch daran, dass aktuell ein Prozess läuft vor dem Oberlandesgericht Thüringen in Jena gegen 4 mutmaßliche Mitglieder der Neonazi-Kampfsportgruppe Knockout 51 wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, gezielt Jagd auf Linke gemacht zu haben, mit Tötungsabsicht, heißt es in der Anklageschrift. Und diese Gruppe hat sich auch im Fliedervolkshaus getroffen. Die haben da über lange Zeiträume sogar ihre Kampfsporttrainings abgehalten. Und wie gesagt, auch eben diese militanten Gruppen, Hammerskins, Combat 18, Blood and Honor, also die ehemaligen Kader von diesen Gruppierungen, die treffen sich da immer noch regelmäßig. Und solche Orte sind wirklich für die Szene sehr, sehr wichtig.
Eigentlich könnte die Polizei ja das Bildmaterial des Fotografen, des Recherchenetzwerks prima nutzen, um gegen Neonazis vorzugehen. Tut die denn überhaupt gar nichts?
Wir haben zu den Konzerten auch immer wieder angefragt. Die Polizei hat uns zum Beispiel im Nachgang eines Konzerts im vergangenen Sommer geantwortet, dass mehrere Strafanzeigen gegen Teilnehmer gestellt worden seien, dass man aber im Nachhinein auch Bildmaterial zur Anzeigenstellung auswerte, also öffentliches Bildmaterial oder was sie noch im Nachhinein bekommen. Wir hatten zum Beispiel auch gefragt, ob geschulte Staatsschutzbeamte im Einsatz waren bei den Konzerten, um strafbare Kennzeichen überhaupt identifizieren zu können. Und darauf hat uns aber die zuständige Polizeiinspektion damals zum Beispiel keine Auskunft gegeben. In Bezug auf die Anzeigen gegen diese Journalisten von Recherche Nord hat uns die Landespolizeidirektion jetzt mitgeteilt, dass die Verfahren von Amts wegen erfolgt sind. Also, dass die Anzeigen eben nicht von den Neonazis, die da fotografiert worden sind, sondern von der Polizei selbst gestellt worden sind. Und das ist eben das Besondere an diesem Fall.
Also könnte man daraus durchaus schlussfolgern, dass die Polizei Journalisten und Fotografen auf dem Kieker hat?
Also jetzt in Bezug auf Recherche Nord eigentlich nicht. Es gab wohl in den letzten Jahren 3 bis 4 ähnliche Fälle von Anzeigen, hat mir einer der betroffenen Reporter erzählt. Allerdings ist das tatsächlich der erste Fall, bei dem sie durch die Polizei selbst angezeigt worden sind und nicht durch Menschen, die fotografiert wurden. Freie Fotografen und Fotografinnen und Journalistinnen ohne großen Sender oder anderes Medium im Rücken haben es da in diesem Bereich sowieso sehr schwer, muss man sagen. Die haben keine Rechtsabteilung, die sie schützt, auch finanziell nicht. Sie sind nicht abgesichert, wenn juristisch gegen sie vorgegangen wird. Und die Berichterstattung über die extreme Rechte ist unabhängig von der juristischen Gefahr, verklagt zu werden, auch unmittelbar sehr gefährlich. Kamerateams großer Sender, wie zum Beispiel der MDR, wir haben oft Sicherheitsleute dabei, das haben die freien Kolleginnen und Kollegen nicht. Die sind darauf angewiesen, dass ihnen die Polizei Schutz gewährt bei ihrer journalistischen Arbeit und die dient ja am Ende auch dem Rechtsstaat und der Demokratie.
In Thüringen ermittelt die Polizei gegen einen freien Fotografen des Medienportals Recherche Nord. Über die absurd klingenden Vorwürfe, er habe verbotene NS-Symbole veröffentlicht, habe ich mit Johanna Hemken-Tukraks gesprochen. Sie arbeitet für das Rechercheteam des MDR. Besten Dank.
Dankeschön.
Erst heute wurde bekannt, dass der japanische Star-Dirigent Seiji Ozawa am 6. Februar in Tokio an Herzversagen gestorben ist. Er wurde 88 Jahre alt. Ozawa hat an allen großen Musikhäusern dieser Welt gearbeitet, am längsten in Boston. Eine besondere 6-Jahrzehnte-lange Beziehung verband ihn mit den Berliner Philharmonikern. Wie sehr Ozawa die Orchestermusiker schätzte, drückte er aus, indem er allen Instrumentalisten, die er vom Dirigentenpult aus erreichen konnte, nicht erst nach dem Konzert, sondern schon vor Konzertbeginn die Hände schüttelte. Unsere Kollegin Mascha Drost würdigt die Gabe und das unvergleichliche Temperament des Dirigenten Seiji Ozawa.
In seiner Person fand zusammen, was nicht zusammengehört. Japanische und amerikanische Lebensart, Zen und Hippie, Bernstein und Kaya. Seiji Ozawa war der erste japanische Musiker von Weltrang. Unter seinem Dirigat begann ein Orchester zu lodern und zu flirren. Seine Konzerte lebten von Überschwang und Beherrschung gleichermaßen. Seiner bescheidenen und dennoch bestimmten Art erlag man sofort. Ohne ein Wort Englisch zu sprechen, wurde er als Mitte-20-Jähriger von einem amerikanischen Spitzenorchester zum anderen gereicht, New York, San Francisco und schließlich Boston. 29 Jahre hatte er die dortige Chefposition inne. ...1935 in der japanisch besetzten Mandschurei geboren, kam Ozawa durch sein christliches Elternhaus schon früh mit westlicher Musik in Berührung. Pianist wollte er werden, doch ein Unfall brachte ihn davon ab und hin zum Dirigieren.
I was very sad when I had accident, but that gave me great chance to start composition more seriously.
Ich war sehr unglücklich, als ich den Unfall hatte. Aber es hat mir andererseits die Möglichkeit gegeben, mich ernsthafter mit Komposition und Dirigieren zu beschäftigen. Ich habe nicht sofort ans Dirigieren gedacht, sondern zunächst mehr ans Komponieren. Aber wenn man komponiert, dann dirigiert man eigentlich auch zugleich.
But when you compose, naturally you conduct. That's the way I feel.
Die technischen Grundlagen brachte ihm ein japanischer Lehrer bei. Die eigentliche musikalische Entwicklung aber fand in Europa und den USA statt. Der Sieg beim Wettbewerb in Besançon und der Koussevitzky-Preis von Tanglewood öffneten ihm die Türen zu Leonard Bernstein und Herbert von Karajan.
And when Maestro von Karajan took me, he told me Mahler, Sibelius Symphony 50.
Ich lernte von Karajan musikalische Linienführung, das musikalische Phrasieren. Für mich war es herrlich, 1959 und 60 in Berlin bei Karajan zu studieren. Da hat sich ein Traum erfüllt.
For me was a fantastic to study under Maestro von Karajan in Berlin. Absolutely, I was a dream.
Seiji Ozawa baute seinen Klang, ähnlich wie Karajan, auf dem Streicherapparat auf. Geschmeidig, vollblütig und immer etwas unter Strom. Seine Aufführungen waren ebenso durchdacht wie energetisch, immer klangvoll und trotzdem bis ins kleinste Detail durchhörbar. Als 100.000-Volt-Dirigent wurde er beschrieben. Ein Energiebündel mit beeindruckender Haarpracht, die er in den 70ern im Beatles-Look trug und die ihm zusammen mit seiner aus Rollkragenpulli und Silberkette bestehenden Konzertkleidung den Ruf eines gutmütigen Enfant terrible einbrachte. Stravinsky, Bartok, überhaupt die klassische Moderne, hier gelang Ozawa Außerordentliches. Die Energie seines Sacre du Printemps fegte durch die Sitzreihen und musikalische Schlachtrösser wie Berlioz wurden unter seinen Händen zu rassigen Vollblütern. Werke seines Landsmannes Toru Takemitsu brachte er ebenso zur Uraufführung wie die von Hans-Werner Henze. Und er war Lieblingsgastdirigent nicht nur der Berliner Philharmoniker. Mag die koboldhafte Energie zum Ende hin einer gewissen Altersmilde gewichen sein, mit Seiji Ozawa hat die Musikwelt einen ihrer inspirierendsten Musiker verloren.
Mascha Drost erinnerte an den 100.000-Volt-Dirigenten Seiji Ozawa. Im Alter von 92 Jahren erhält die brasilianische Fotografin Claudia Anduja ihre erste Retrospektive in Deutschland. Über 50 Jahre lang fotografierte sie die im Amazonasgebiet lebenden Yanomami. Die Yanomami sind das größte, weitgehend isoliert lebende indigene Volk Südamerikas. Der Raub von Rohstoffen, die Zerstörung der Umwelt, eingeschleppte Krankheiten bedrohen ihre Existenz immer stärker. Auch die Corona-Pandemie kostete viele Indigene das Leben. Annette Schneider war in den Hamburger Deichtorhallen, um Einblick in die Arbeit der Fotografin Claudia Anduja zu gewinnen.
Inmitten eines grellrosa gefärbten Dschungels steht ein riesiges Rundhaus der Yanomami. Daneben starrt ein großer Vogelkopf aus leuchtend blauen Wolken und Wassermassen. Diese Eröffnungsbilder setzen den Grundton der Ausstellung und sie machen klar, klassische Dokumentarfotografie gibt es hier nicht zu sehen. Claudia Andujar interessiert anderes. In einem Interview erklärte sie, seit meiner ersten Begegnung mit den Yanomami war ich immer an derselben Sache interessiert, wie die Menschen das Leben interpretieren. Claudia Andujar ist die wohl bedeutendste Fotografin und Aktivistin für die Sache der Indigenen Brasiliens. Sie ist damit Vorbild für viele junge, auch indigene Fotografinnen, die heute mit ganz ähnlicher Haltung arbeiten wie vor 50 Jahren schon Andujar, betont Kurator Viktor Heuss.
Was bei ihr unglaublich interessant ist, ist, dass man eigentlich nie genau weiß, ob sie als Fotografin agiert oder als Aktivistin, dass diese Grenze sehr, sehr verschwommen ist.
1931 in der Schweiz geboren, wuchs Andujar in Ungarn auf in der jüdischen Familie ihres Vaters. Während des Faschismus konnte sie mit ihrer Mutter vor den Deutschen fliehen, ihre gesamte ungarische Verwandtschaft aber wurde in Auschwitz ermordet. Andujar lebte dann einige Zeit in New York, zog von dort nach Sao Paulo, begann in den 60ern für Zeitschriften kritische Sozialreportagen zu fotografieren und sollte 1971 eine Serie über die Yanomami machen. 4 Tage hatte sie dafür, doch dann kam alles anders.
Sie zögerte zunächst, die Menschen zu fotografieren, weil sie das Fotografieren in dem Moment fast als Gewaltakt empfunden hat. Und erst als sie das Vertrauen der Menschen gewonnen hat, hat sie es gewagt, den Fotoapparat rauszuholen.
Als wenig später mit Unterstützung der Militärdiktatur Holzfäller und Goldgräber in das Gebiet der Yanomami eindringen, ihre Umwelt zerstören und tödliche Krankheiten einschleppen, entscheidet sich Claudia Andujar mit ihrer Kamera und ihrer Stimme für die Rechte der Yanomami zu kämpfen. Immer wieder lebt sie bei ihnen, macht ihre Bedrohung in Ausstellungen und Diskussionen öffentlich. 1980, immer noch während der Militärdiktatur, organisiert sie mit 2 Ärzten eine Impfkampagne. Aus ihr entstand eine berührende Porträtserie in Schwarz-Weiß, auf der alle Schilder mit einer Nummer um den Hals tragen.
Um Gesundheitskarten zu erstellen, wurden den Yanomami diese Schilder mit Nummern umgehängt. Das lässt sich ganz leicht darauf zurückführen, dass die Yanomami kulturell bedingt einfach keine Namen tragen, dass die Benennung über Familienbeziehungen erfolgen.
Andujar nennt die Serie Die Markierten und scheint mit ihr noch eine andere Absicht zu verfolgen. Während die deutschen Faschisten den Häftlingen von Auschwitz Todesnummern eintätowierten, werden die Nummern der Yanomami, die selbstbewusst in die Kamera lächeln, deren Leben schützen. Gleichzeitig versucht die Aktivistin mit einer überbordenden, dynamischen, oft rätselhaften Bildsprache die Lebenswelt der Indigenen zu fassen. Sie verwandelt Luft und Wasser in eine breiige Masse, in der sich die Menschen bewegen. Hohe Lichtsäulen fallen durch Bäume und markieren Verbindungswege in die Welt der Ahnen. Mensch und Fels werden eins, Urwälder leuchten in Pink.
Sie benutzt teilweise Vaseline auf den Objektiven, Langzeitbelichtung, Filter, um einfach unseren fotografischen Blick nochmal neu zu justieren.
Erklärt Kurator Viktor Heuss und erzählt, wie die heute 92-Jährige noch immer neue Bilder kreiert. Eine Serie aus rund 200 kleinformatigen Farbfotos, die wie eine gleißend orangene Beschwörung der Einheit von Mensch und Natur wirkt, entstand 2002, als die Fotografin begann, ihr riesiges Archiv zu sichten.
Das sind Überlagerungen von mehreren Dias und Negativen. Die hat sie dann aus dem Archiv herausgeholt, um dann Collagen zu bilden und durch die Überlagerung dann nochmal neue Wirklichkeiten zu bilden, sich den Kosmologien der Yanomami nochmal zu nähern.
Einige der großformatigen Überblendungen streifen zwar hart den Kitsch, doch Viktor Heuss führt das auf die Notwendigkeit zurück, den Kampf der Yanomami medial immer wieder neu beleben zu müssen. Und so ist es ziemlich gewieft von ihm, dass er die Ausstellung genau mit diesen Bildern eröffnet, um dann an vielen sperrigen, fremdbleibenden Arbeiten Andujars eigentlichen Anspruch zu spiegeln. Einmal wenigstens unsere Vorstellung von Wirklichkeit so zu erschüttern, dass wir zur Kenntnis nehmen, es gibt noch andere Lebensvorstellungen außer unsere westlich-kapitalistische, die den Planeten zerstört.
The End of the World heißt die Retrospektive der brasilianischen Fotografin Claudia Andujar. Sie ist heute eröffnet worden und bleibt bis zum 11. August in den Hamburger Deichtorhallen. Annette Schneider hat sie für uns besucht. Und die hat Christian Neugebauer.
Das vom Künstler Gerhard Richter für seinen Zyklus Birkenau entworfene Museum ist heute unweit der Gedenkstätte für das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz eröffnet worden. Der Zyklus Birkenau gilt als eine der bedeutendsten Werkgruppen des Kölner Künstlers. Er geht von Fotografien aus, die im Jahre 1944 im Vernichtungslager Birkenau heimlich aufgenommen wurden. Der 97-jährige Holocaust-Überlebende Marian Turski sagte im ARD-Fernsehen, die Werke gehörten genau dorthin.
Glauben Sie mir, die körperliche Folter war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war das, was in dir war, in der Seele. Das Leid, das ist das Schlimmste. Das Leid kann man mit keinem naturalistischen Bild begreifen. Mit keinem Foto kann man das Leid erfassen. Aber die Kunst, sie weckt unsere Vorstellungskraft. Das erweckt unsere Vorstellungskraft.
Der Holocaust-Überlebende Marian Turski. Die Berliner AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Christine Brinker hat die Ausladung mehrerer Politiker ihrer Partei inklusive ihr selbst von der Eröffnungsgala der Berlinale kritisiert. Sie sprach vor Journalisten in Berlin von einem, Zitat, kulturpolitischen Fanal. Damit würden auch weite Teile der Gesellschaft ausgegrenzt. Die Berlinale habe sich dem öffentlichen Druck gebeugt. Als Mitglieder des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses waren zunächst auch AfD-Politiker zur Berlinale-Eröffnung am 15. Februar eingeladen worden, aufgrund von Einladungsquoten über Kulturstaatsministerin Roth und den Berliner Senat. Nach internationaler Kritik daran hatte die Festivalspitze aber gestern die AfD-Vertreter wieder ausgeladen. Die AfD und viele ihrer Mitglieder hätten Ansichten, die den Grundwerten der Demokratie zutiefst widersprechen, hieß es. In Zeiten, in denen rechtsextreme Personen in die Parlamente kämen, wolle die Berlinale eine klare Position beziehen. Die AfD wird in 3 Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Der auch als Vater der jungen Wilden bezeichnete Maler Karl-Horst Hödicke ist tot. Wie die Galerie König unter Berufung auf seine Familie mitteilte, starb er gestern im Alter von 85 Jahren in Berlin. Der in Nürnberg geborene Hödicke entwickelte in den 1960er Jahren seine neo-expressionistische Malerei. Die Maler, die sich der Stilrichtung anschlossen, wurden als junge Wilde, neue Wilde oder auch neue Heftige bezeichnet. Hödickes Arbeiten waren ebenso auf der Documenta in Kassel wie im Kanzleramt in Berlin zu sehen. Männer schreiben deutlich mehr Liebesbriefe als Frauen. Das hat die Gründerin des Liebesbriefarchivs in Koblenz, Eva Wiss, herausgefunden. Der Liebesbrief sei ein Männergenre, sagte die Sprachwissenschaftlerin der Nachrichtenagentur KNA. Männer würden in den Briefen deutlich sagen, was sie sich wünschen. Frauen seien hingegen zurückhaltender und zeigten nicht zu viel Leidenschaft.
Maria Lazar hat in den 1920er Jahren Lyrik, Prosa und Dramen zu schreiben begonnen. Sie kannte Elias Canetti und Hermann Broch, Oskar Kokoschka porträtierte sie, aber als Jüdin musste Maria Lazar, um ihr Leben zu retten, 1933 aus Österreich emigrieren. Zusammen mit Helene Weigel und Bertolt Brecht ging sie ins Exil nach Dänemark. Später zog sie nach Schweden weiter. Nach Österreich kehrte sie nicht mehr zurück und da Maria Lazar 1948 mit nur 53 Jahren starb, riss ein Faden ab. Sie war lange vergessen. Seit einigen Jahren wird ihr Werk aber wiederentdeckt und die Inszenierung ihres Romans »Die Eingeborenen von Maria Blut« gehörte 2023 zu den großen Theaterüberraschungen. Heute Abend nun gab es eine Premiere in Graz. Der Kritiker Martin Thomas Pesel hat sich dort eine Aufführung des 1932 entstandenen Dramas »Der Nebel von Die Bern« angeschaut, in der Regie der Faustpreisträgerin Johanna Wehner. Guten Abend, Herr Pesel.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Eine Stadt wird von einem seltsamen, tödlichen Nebel heimgesucht. Was passiert mit den Menschen, die in der Stadt leben?
Die sind zunächst massiv verunsichert und wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Der Nebel tritt zunächst nur im Wald auf, also außerhalb der Stadt. In der Stadt und vor allem im Wirtshaus an deren Rand kommen zunächst vor allem Gerüchte auf. Man weiß nicht, wann der Wind dreht. Man weiß, ein paar Rehe sind umgekommen, ein Bauer und sein Sohn sind erkrankt. Aber die hatten ja auch Vorerkrankungen. Als dann aber der Doktor berichtet, dass diese beiden Männer gestorben sind und als auch die Schwester der Wirtin auf dem Weg durch den Wald sich sozusagen angesteckt hat und von innen heraus verbrannt ist vor aller Augen, bricht die große Panik aus. Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Chefetage der örtlichen Chemiefabrik, wo nicht mal der Generaldirektor mit Sicherheit sagen kann, dass nicht ein giftiges Gas bei ihm entwichen ist.
Man denkt fast bei Ypern an Ypern, also genau. Den Ort, an dem Giftgas eingesetzt wurde im Ersten Weltkrieg. Denkt man denn am Abend dieser Aufführung auch an aufziehende Katastrophen, wie an die Verwüstung bzw. Überschwemmung der Erde durch falsche Klimapolitik? Kommt sowas auf?
Also es ist schier unglaublich, wie aktuell dieser Stoff heute anmutet. Klar, Maria Lazar hat den Text unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs geschrieben, deswegen auch dieser fiktive Ortsname. Aber wenn man den Figuren heute so zuhört, kommt viel eher noch der Beginn der Corona-Pandemie in den Sinn. Die Krankheit liegt in der Luft. Man muss die Fenster schließen. Gut, bei Corona musste man sie öffnen. Aber es ist ein neues Phänomen und aus Ahnungslosigkeit werden dann überschießende Maßnahmen getroffen. Zum Beispiel werden die Leute zu ihrer eigenen Sicherheit in ein unterirdisches Kino gesperrt, das dann auch noch vom Militär bewacht werden soll, was dann wieder die andere Seite auf den Plan ruft, die sagt, so kann man doch nicht leben. Man kann Kindern doch keine Gasmasken aufsetzen. Also sogar die Masken sind da. Diese gesellschaftlichen Mechanismen kommen sofort ganz unangenehm wieder vor das geistige Auge. Aber natürlich sind auch Krieg und Klimakatastrophe naheliegende Themen. Da müssen Dramaturgie und Regie gar nicht viel tun, um diese Assoziationen heraufzubeschwören.
Letztes Jahr ist das Stück in einem kleinen Wiener Theater, dem Theater Hammerkomm, aufgeführt worden mit nur 3 SchauspielerInnen. Johanna Wehner besetzt in Graz 9 Rollen mit 9 Personen. Diese größere Besetzung, fanden Sie die gut?
Ja, also es sind ja in Wirklichkeit, glaube ich, nochmal doppelt so viele Rollen. Sowohl in Wien als auch in Graz wurde stark gekürzt. Aber diese sehr verschiedenen Abende mit verschiedenen Temperaturen und Tönen funktionieren in meinen Augen beide sehr gut, weil dieser Text an sich so wahnsinnig viel hergibt. Diese Personen bei Johanna Wehner, die arbeitet ja gerne mit Gruppen, aus denen sich Rollen bilden. Das ist in diesem Fall zwar selten so, aber sie teilen sich trotzdem alle 9 meistens einen Raum, einen abstrakten Theaterraum. Die Figuren lassen sich in 2 Gruppen einordnen. Also die eine nenne ich so den Krisenstab, Heilsarmee, Krankenschwester, die auf die Flüchtlinge im Kino aufpasst, aber der nie jemand was erklärt, die immer nur sagt, ich weiß nichts. Dann der Generaldirektor und seine Frau, die helfen will, aber von ihm wie ein Kind behandelt wird. Ein sich wichtig machender Ingenieur und der Doktor, der gezwungen werden soll zu unterschreiben, dass der Nebel ganz bestimmt einfach nur ein Naturphänomen ist. Und dann gibt's die einfachen Leute, sozusagen die Gruppe im Wirtshaus am Rand. Das sind 4 Personen und im Zentrum stehen vor allem der Wirt Josef und seine Frau, die schwangere Barbara, die außerdem während dieser sogenannten Flüchtlingskrise einige Kinder bei sich aufnehmen, als alle Erwachsenen im Kino zusammengepfercht sind. Und diese Barbara wird halt völlig desillusioniert von einer Welt, in der solche Dinge passieren. Sie kommt auch zur Überzeugung, dass die Chemiefabrik schuld am Tod ihrer Schwester ist, was die Szenierung sonst gar nicht so klar macht. Wir hören hier Barbara schon ziemlich gegen Ende des Abends.
Ein Kind! Mein eigenes Kind soll auf einer Wiese spielen. In einer wunderbaren, klaren, leuchtenden Luft. Ich wandere aus. In ein Land, wo es keinen solchen Nebel gibt. Wo es keinen solchen Nebel geben kann. Der Josef und ich, wir wandern aus. Auf eine Insel mitten im Meer. Nach. Oder nach. Nach. Oder. Es muss doch noch einen Ort geben auf dieser Erde, wo solch ein Nebel nicht möglich ist.
Maria Lazar war auch Lyrikerin. Herr Pissel, wie viel Kraft hat Ihre Bühnensprache?
Die Sprache von Maria Lazar ist ganz eigenwillig. Mit ihren vielen Achs und so einem expressionistischen Habitus erscheint sie uns heute teilweise etwas antiquiert. Das allerdings nur, wenn man es liest. Denn Johanna Wehner hat mit der Dramaturgin hier in ihrer Fassung im Schauspielhaus Graz einiges gekürzt. Das Original hat ein paar pathetische Monologe mehr. Hier die Figurenrede, die Dialoge, die kommen sehr klar, direkt, umstandslos rüber, fast wie in einem Volksstück. Vor allem aber beweist die Autorin in ihren Stücken, und gerade in diesem hier, einen wahnsinnigen Sinn für Dramatik, für Figuren, Dialoge und Situationen, der heutigen Stücken oft abgeht. In dieser gut eineinhalbstündigen Aufführung geht es teilweise zack, 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 richtig Screwball-mäßig zu. Die Figuren schenken sich nichts, ein Satz jagt den nächsten. Und was mich so begeistert, sind die Frauenfiguren. 1932 hat Maria Lazar Frauen gezeichnet, die sich empören über die paternalistische Behandlung durch die Männer, statt sie als selbstverständlich hinzunehmen. Und dieses Widerständige zieht sich durch ihr ganzes Werk, soweit es bisher zu lesen und zu hören war, und macht es für mich heute so aufregend.
An der Wiederentdeckung der Schriftstellerin Maria Lazar hat der Verleger Albert Eibel großen Anteil. Er publiziert ihre Werke in seinem Verlag Das vergessene Buch. Mitte April sollen 4 bisher unveröffentlichte Lazar-Stücke erscheinen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Premieren am Theater Graz, das seit dem Wechsel von Iris Laufenberg ans Deutsche Theater Berlin von Andrea Filter geleitet wird. Ist sie dabei, das Haus ein wenig zu verändern?
Sehr zu verändern, würde ich sagen. Andrea Filter hat sehr schnell geschafft, an überregionalem Interesse noch zu toppen, was Iris Laufenberg erreicht hat. Sie traut sich auch was. Sie hat ihre Intendanz zum Beispiel mit einer Uraufführung eines vor knapp einem Vierteljahrtausend geschriebenen Dramas eröffnet, geschrieben von einer Frau. Das ist ein Projekt von ihr, den Kanon neu zu bewerten mit dem Blick auf zu Unrecht vergessene Stimmen. Diese heutige Maria Lazar-Aufführung reiht sich natürlich in dieses Projekt ein. Bei der Kritik kommt also schon diese erste Spielzeit hervorragend an und wie ich heute erfahren habe, sind für einen Intendanzwechsel sehr ungewöhnlich sogar die Abozahlen gestiegen. Also das Publikum nimmt den mutigen Ansatz auch an, scheinbar.
Wie schön. Martin Thomas Pesel hat für Fazit die Grazer Premiere des Stückes Der Nebel von Die Bern besucht. Besten Dank für Ihre Kritik. Das im Bau befindliche Museum der Moderne ist nach dem Humboldt-Forum das nächste große Berliner Renommierprojekt. Wegen der zu erwartenden desaströsen Energiebilanz mahnte der Bundesrechnungshof nach dem Spatenstich die Bauverwaltung an, das Klimakonzept nachhaltig zu optimieren. Was vorher als unwirtschaftlich abgetan wurde, muss jetzt her. Das 4000 Quadratmeter große Dach des Neubaus soll mit Solarmodulen bestückt und die Wände aus recyceltem Material errichtet werden. Für die Begrünung rund um das Museum braucht es zwar noch viele Genehmigungen, aber das wird schon. Wladimir Balzer war dabei, als sich Repräsentanten aus Politik und Kunst heute an der Baugrube neben der Potsdamer Straße versammelten.
Die Stimmung war bestens bei dieser Grundsteinlegung am Kulturforum in Berlin. Draußen kalter Februarregen, drinnen Claudia Roth.
Ja, heute ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint. Ja, die Sonne scheint und Sie sehen es doch, wenn Sie in die Gesichter von Menschen hier blicken. Die Sonne scheint jetzt schon mal im Herzen und draußen wird sich das auch noch ändern.
Mit Blick auf die teuerste Kulturbaustelle Deutschlands steht die Kulturstaatsministerin in der benachbarten neuen Nationalgalerie. Claudia Roth sieht mindestens 2 Ansprüche erfüllt an den Neubau des Museums der Moderne oder wie er offiziell auch betitelt wird als Berlin Modern. Der ökologische und sogar der politische. Letzteren betont sie, indem sie von den Bedrohungen für die Demokratie und die Kunstfreiheit spricht, durch das Erstarken des Rechtsradikalismus, und sich deswegen entscheidet, in die Kapsel für den Grundstein eine Grundgesetzausgabe zu legen. Und der ökologische, für die grüne Kulturstaatsministerin ein Feld, auf dem sie sich profilieren kann. Und in der Tat, das darf man auch als ihren Verdienst ansehen, dass der Neubau des Museums der Moderne die Hälfte des Stroms verbrauchen wird, der ursprünglich vorgesehen war. Außerdem wird das Umfeld begrünt und aufs Dach kommen Sonnenkollektoren.
Wir wollen sie anstecken. Wir wollen sie anstecken mit unserer Begeisterung für das Museum und das Kulturforum als einer ergrünten grünen Museumsinsel.
Außerdem werden Recyclingbaustoffe verwendet und die Klimatisierung verbessert. Für Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes, soll dieses neue Museum ein Vorbild sein.
Also ich würde sagen, das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle, an dem wir uns orientieren können, weil all das, was wir in der Vergangenheit gebaut haben, ist so weit weg von dem, was wir brauchen. Wir wollen 2045 klimaneutral sein. Und in diesem Gebäude haben wir versucht, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die Standards von morgen schon zu antizipieren. Das ist ganz groß.
Die Runde bei dieser Grundsteinlegung versuchte damit, der Kritik zu begegnen, die es seit Jahren an dem Projekt gab, dass es mehr eine fossile Energieschleuder als ein nachhaltiger Museumsbau sei. Jetzt kommt auch der einzige Baum auf dem Kulturforum, der die Geschichte Berlins überlebt hat, zur Geltung. Wird zur Metapher einer Kontinuität, die man beschwört, indem hier auch die verschiedenen Berliner Sammlungsbestände der Kunst des 20. Jahrhunderts in ein Haus kommen und zusammenwachsen. Und auch die Verluste aus der Nazizeit und der Teilung zumindest etwas wieder gut machen können. Der zuständige Direktor der Neuen Nationalgalerie, Klaus Biesenbach, schwärmt für den Baum.
Diese Platane ist seit 150 Jahren da. Die hat den Ersten Weltkrieg überlebt, die hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, die hat die Zerstörung überlebt, die hat die Mauer, die Wiedervereinigung, die ist immer noch da.
Eine Art demokratischer und ökologischer Aufbruch, so wird dieser Museumsneubau von den Verantwortlichen der Öffentlichkeit präsentiert. Und damit vielleicht auch die hohen Kosten gerechtfertigt, die sich inklusive Risikovorsorge auf am Ende 450 Millionen Euro belaufen könnten. Es wird aber endlich Platz sein für tausende Werke von Gerhard Richter und Andy Warhol über Anselm Kiefer bis hin zu Joseph Beuys und Paul Klee. Einige davon aus den drei zu integrierenden Privatsammlungen, von denen die prominenteste, die von Erich Marx, in der Kritik steht, weil die Erben einige Werke, die für das Museum vorgesehen waren, wieder verkauft haben. Es waren aber eben nur Leihgaben und da scheint ein öffentliches Museum zurückstecken zu müssen. Hermann Patzinger, Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hört das Thema nicht gern, sondern will vielmehr Veränderungen in der Sammlung. Etwa den misslichen Umstand beenden, dass nur 10% der Werke von Frauen stammen.
Was ist mit den Künstlerinnen? Wir brauchen mehr Frauen in der Sammlung. Oder auch die Sammlung muss viel stärker internationalisiert, globalisiert werden. Der Fokus auf die Kunst Westeuropas, Europas, Westeuropas und Nordamerikas ist verständlich. Er macht die Stärke aus. Aber sie muss internationalisiert werden, sie muss globalisiert werden. Wir wollen, dass aus der Nationalgalerie eine Internationalgalerie wird.
Doch ab sofort wird erstmal die riesige Baugrube nach und nach befüllt. Heute mit dem ersten Grundstein, für den Kulturstaatsministerin Roth noch eine Botschaft hat.
Möge dieses Haus ein inspirierender und einladender Ort werden. Ein Ort der Begegnung und der Verständigung, ein Ort für alle.
In Berlin wurde der Grundstein für das Museum der Moderne gelegt. 2027 soll der Bau fertiggestellt sein. Als 2020 ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin für den scheidenden Goethe-Institutspräsidenten Klaus-Dieter Lehmann gesucht wurde, schien Carola Lenz die ideale Kandidatin zu sein. Als Ethnologin war sie erfahren im Umgang mit anderen Kulturen und als Seniorforschungsprofessorin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz erprobt im Umgang mit Institutionen. Gewählt wurde Carola Lenz für 4 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit, das hat sie gestern dem Präsidium des Goethe-Instituts mitgeteilt, wird sie ihren Posten abgeben. Stefan Koldehoff kommentiert die Entscheidung.
Echte Liebe sei es wohl am Ende nicht mehr gewesen zwischen der Präsidentin und ihrem repräsentativen Ehrenamt. So ist es heute, am Tag nach der Rückzugsankündigung, in verschiedenen Ämtern und Ministerien zu hören, die mit dem Goethe-Institut zu tun haben. Unterschätzt habe Carola Lenz die Aufgabe möglicherweise von Anfang an. Tatsächlich geht es um mindestens 200 Tage im Jahr. Präsidentin des Goethe-Instituts, das immer noch als Verein aufgestellt ist, das ist eine der wichtigsten kulturpolitischen Aufgaben der Republik und kein Nebenjob. Und so begründet die Amtsinhaberin ihre Ankündigung, sie werde im Herbst nicht noch einmal kandidieren, auch in ihrem 2,5 Seiten langen Brief. Ihr eigentlicher Beruf als Wissenschaftlerin sei mit einer verantwortungsvollen Amtsführung in Krisenzeiten wie der gegenwärtigen nicht vereinbar. Die Erkenntnis kommt spät und sie ist wohl auch nicht der einzige Grund für die Demission. Die ist nämlich gar nicht so überraschend. Das 12-köpfige Präsidium hatte Carola Lenz schon vor 2 Wochen informiert. In dieser Woche erfuhren nun auch die 30 Angehörigen der Mitgliederversammlung davon und damit natürlich auch die Öffentlichkeit. Im Präsidium muss schon vorher die Luft an manchen Tagen ziemlich dick gewesen sein, sagt eine, die es wissen muss. Von fehlender Unterstützung aus dem Kreis ist die Rede und davon, dass sich die Präsidentin einer der wichtigsten kulturpolitischen Institutionen des Landes nie klar kulturpolitisch positioniert habe. Nicht als die Aktivitäten im Inland ganz grundsätzlich auf der Kippe standen, nicht als weltweite Kürzungen und eine Neuausrichtung gegen global zunehmende russische und chinesische Einflüsse beschlossen wurden. Eigentlich hätte Carola Lenz spätestens zu diesem Zeitpunkt vor der Tür des Kanzleramtes stehen und eventuell auch schon mit Rücktritt drohen müssen. Dass das nicht geschah, dass sie vieles laufen ließ und den Reformprozess wenig produktiv nutzte, das haben ja manche nicht vergessen. Und die Frau ohne großes politisches Netzwerk auch spüren lassen. Eine Enttäuschung der Mitarbeiterinnen und Partner und ein erschüttertes Vertrauen in das Institut als verlässlichen Partner, das gesteht Carola Lenz jetzt selbst ein. Beides gibt es aber nicht erst seit dieser Woche. Dass Covid, der Überfall auf die Ukraine und der Terrorangriff auf Israel und seine Folgen der Präsidentin die Amtsausübung nicht einfacher gemacht haben, sehen dabei auch die, die enttäuscht und erschüttert sind. Carola Lenz selbst nennt die vergangenen Jahre in ihrem Brief ein kontinuierliches, kräftezehrendes Krisenmanagement. Beteiligte erinnern sich aber auch an Runden, in denen dieser Dauerstress immer mal wieder zum Abkanzeln von KritikerInnen im Vorstand führte. Und daran, dass der Abdankungsbrief wohl ursprünglich auch deshalb deutlich schärfer formuliert war. Nun ist darin vor allem die Rede vom Wunsch der Ethnologieprofessorin, wieder stärker wissenschaftlich und als Autorin tätig sein zu können. Das vom Bundestag geforderte Zukunftskonzept für das Goethe-Institut und seine neuen finanziellen und kulturpolitischen Herausforderungen zu schreiben, das muss nun ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin übernehmen. Das kostet wertvolle Zeit. Die Castingkommission sollte nun wohl darauf achten, dass der oder die Neue keine allzu großen publizistischen Ambitionen haben und vielleicht auch endlich über eine angemessene Entlohnung für eine der wichtigsten kulturpolitischen Aufgaben in diesem Land.
Stefan Kollhoff zum angekündigten Rückzug der noch amtierenden Präsidentin des Goethe-Instituts. Carola Lenz Zeit endet im November diesen Jahres. Und nun zu den Feuilletons vom 10. Februar mit Arno Ozesek.
Wenn Sie nur einmal im Jahr American Football gucken, und zwar beim Super Bowl, und wenn Sie als genuiner Kulturmensch vor allem auf die Halbzeitshow scharf sind, wenn Sie also auf die Pausengala beim Match Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers in der mitteleuropäischen Nacht zum Montag gut vorbereitet sein wollen, dann schlagen Sie die Süddeutsche Zeitung auf. Joachim Henschel schreibt, man achte auf das Genre, eine Art Verneigung vor dem Rhythm and Blues Musiker Usher. Usher möchte an große Zeiten anknüpfen und wird die Halbzeitshow als erster Künstler nicht ehrenhalber absolvieren, sondern um punktgenau Werbung für seine nächste Tournee zu machen. Der Vorverkauf beginnt am Montag. Usher, der alte König des R&B, feiert derzeit sein weltumarmendes Comeback und den Super Bowl hat er dafür zur Initiationsmesse gemacht, so Henschel. Es ist ein durch und durch genialer Deal zwischen Sport und Pop, Fernsehen und Live-Entertainment. Wer alt genug ist, denkt wohl an Elvis Presleys berühmtes NBC-Special, das 1968 seine Rückkehr auf die Bühne signalisierte und ähnlichen Regeln folgte. Nochmal anders gesagt, Usher, der schwarze Elvis, ist zurück, nachdem er das für Presley final tödliche Vegas schon glücklich überlebt hat. Mit dem letzten Satz spielt SZ-Autor Henschel auf mehr als 100 Shows an, die Usher in den letzten Jahren in Las Vegas absolviert hat. Auf jeden Fall wird der Super Bowl wieder total mega. Ob mega geil oder mega gaga, entscheiden Sie bitte selbst. Um musikalisch zu bleiben, die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert an die Uraufführung der Rhapsody in Blue von George Gershwin vor 100 Jahren. Jan Wiele und Jan Brachmann zitieren den Jazzpianisten Ethan Iverson, der jüngst festgestellt hat, dass die Rhapsody in Blue zwar direkt in die Sprache der stärksten und innovativsten schwarzen Jazzmusiker übergegangen ist, im Gegensatz dazu aber der größte Teil der populären schwarzen Musik von der Welt der formalen Komposition bis heute getrennt bleibt. Die FAZ-Autoren Wiele und Brachmann sehen Iversons Kritik kritisch. Sollte die Rhapsody in Blue zum Jubiläum im Schatten ihrer Rezeption stehen? Einerseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Verhältnis schwarzer Musiker zu Gershwin oft schwierig war und ist. Andererseits wird gerade, was die Rhapsody betrifft, die Ausstrahlung des Stückes in ganz verschiedene Bereiche der Musik famos verbindend. Sie reicht von ungezählten Orchestereinspielungen über Kuriosa wie die Aneignung durch den französischen Kitschier Richard Kleidermann bis zu seriösen Jazzdeutungen auch schwarzer Musiker, etwa jener von Herbie Hancock auf seinem Album Gershwin's World oder Marcus Roberts auf Portraits in Blue. So die beiden Jans, Wiele und Brachmann in der FAZ. Nun zur Clubkultur. Die Tageszeitung führt ein Gespräch mit Sascha Disselkamp, Vorstandsmitglied der Berliner Clubkommission, und möchte wissen, herrscht in der Szene ein Klima der Angst, nachdem etwa das Bergheim für die Ausladung eines DJs angegangen wurde, der die Vergewaltigung von Frauen durch Hamas-Terroristen am 7. Oktober geleugnet hat? Ich habe noch nie so eine Zerrissenheit innerhalb der Szene erlebt wie jetzt gerade, bemerkt Disselkamp. Und ich habe 1986 meinen ersten Laden aufgemacht. Das will ich auch ganz deutlich kritisieren. Die Szene, die Clubs werden momentan dazu benutzt, zu polarisieren. Sie werden als Plattform verwendet, um Boykottaufrufe gegen Jüdinnen und Juden und Hetze gegen Andersdenkende zu verbreiten. Und das schadet dem wirklichen Anliegen der Clubkultur. Clubkultur steht für Menschlichkeit und Toleranz, für ein harmonisches Miteinander unter Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Meinungen. Hohe Clubideale, trübe Realität, angesprochen von Sascha Disselkamp in der Taz. Und noch einmal Berlin. Der Tagesspiegel berichtet von der Grundsteinlegung für das neue Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts am Kulturforum. Laut Nicola Kuhn lieferte Nationalgalerie-Direktor Klaus Biesenbach die schönste Erklärung, warum der Name des Museums, Berlin Modern, kleingeschrieben wird. Kunst ist tägliche Praxis, sagt er. Deshalb sei das Berlin Modern kein Substantiv, sondern ein Verb. Darüber müssen wir jetzt mal scharf nachdenken und wünschen Ihnen darum ein angenehmes Wochenende.
Ich schließe mich sofort an, wünsche Ihnen auch eine gute Nacht zuvor. Das war Sigrid Brinkmann heute für Fazit.